ein guter Tag für Inklusion. Auch heute wieder. Und warum das so ist, darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Behrendt und André Literski von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein guter Tag für Inklusion. Heute freue ich mich auf unseren Gast Christoph Kümpel, der uns aus Schweden heute zugeschaltet ist bzw. uns besucht. Und natürlich mein Kollege Björn Behrendt.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Und auch ich bin total gespannt, was Christoph Kümpel uns heute zu berichten hat. Wir durften ihn ja schon kurz kennenlernen und wir haben ihn sozusagen auf die Reise geschickt nach Schweden, um für uns schon mal ein bisschen zu recherchieren.
Christoph, wie geht es dir in Schweden?
Ja, mir geht's gut soweit. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Und ja, wenn ich aus dem Fenster blicke, sehe ich noch viel Schnee, wie für Schweden typisch. Ja, also ich bin super beeindruckt von Schweden, von der Uni hier, von dem Leben, von allem. Also es ist ja viele, viele Gedanken und Dinge, die ich mir vorgestellt habe über Schweden, haben sich dann auch bewahrheitet.
Wo genau bist du?
Wo genau?
In Schweden.
Ach so, wo genau? ich bin in Umeå, das ist im nördlichen Teil von Schweden, circa 800 Kilometer nördlich von Stockholm. Und dann geht es nochmal 800 Kilometer nördlich und dann ist man am Polarkreis.
Das erklärt auch den Schnee, denke ich mal.
Ja, genau. Ja, schön. Und du studierst im Moment soziale Arbeit in Fulda, hast jetzt eben dieses Auslandssemester, aber du hast ursprünglich mal Papiermacher gelernt hier in Fulda. Und was uns total interessiert, wie kommt man dann auf die Idee, als Papiermacher dann irgendwann soziale Arbeit zu studieren?
Ja, das ist eine spannende Geschichte und auch eine längere, aber ich versuche mich kurz zu halten. ja, ich habe erst Papiermacher gelernt. Ich kannte den Beruf auch nicht, aber durch Zufall habe ich den kennengelernt und dann auch eine Ausbildung gemacht und auch dort gearbeitet in der Papierfabrik in Fulda und habe das auch wirklich lieben und schätzen gelernt und mich anschließend sogar noch für ein Papieringenieurstudium entschieden, weil ich das halt sehr spannend fand und dort auch dann im Studium viele Sachen kennengelernt habe, die ich so im normalen Alltag nicht kennenlernen durfte. Und dort habe ich mich dann auch viel sozial engagiert, mit anderen Menschen kennengelernt und dann auch ein Hilfsprojekt gestartet in Afrika. Und dort habe ich dann gemerkt, wie viel mir das gibt, einfach mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu unterstützen. Ja, nichtsdestotrotz habe ich dann aber auch das Studium noch abgeschlossen und dann ging es halt um die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? Soll ich im Beruf, im Bereich Papier bleiben, wo ich halt in dem Industriebereich gewesen wäre und mehr in dem technischen Bereich und wie kann ich da mit meiner menschlichen Seite punkten oder wie auf Menschen einwirken? Und das schien mir dann doch für mein Restleben nicht so erstrebenswert, weil ich meine Fähigkeiten halt in einem anderen Bereich sehe und dann nach einer gewissen Zeit dann überlegt habe, okay, wie kann ich mich nochmal oder wie kann ich meine Talente besser einbringen? Und kam ich halt dann auf die soziale Arbeit.
Und du bist also, dich interessieren Menschen mehr als Maschinen. Und deswegen bist du ja auch viele in der ganzen Welt auch schon unterwegs gewesen. Also bevor du jetzt vor einigen Wochen nach Schweden gereist bist, weiß ich, dass du auch schon Zeit in Kanada, meine ich, verbracht hast.
Ne? Ja, in den USA.
In den USA, Norden von USA. Und, ja. Und das ist alles für uns total spannend, weil für uns natürlich als Inklusionsberater interessiert, wie gehen eigentlich andere Länder, andere Städte und Kommunen denn mit dem Thema Inklusion um? Also wir sind ja hier in der Region und in Deutschland, versuchen wir durch Netzwerkaufbau vor Ort die Strukturen so zu gestalten mit den einzelnen Netzwerkpartnern, dass dort Inklusion für Menschen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen, an den unterschiedlichen Lebensbereichen teilzuhaben, dass eben das auch gelingt. Und da interessiert uns natürlich, wie das im Moment auch in Schweden ist. Wie nimmst du das wahr? Wenn wir mal auf einer Skala von 0 bis 10 und wir würden sagen, Deutschland liegt irgendwie in der Mitte bei 5, wo würdest du denn Schweden auf dem Weg zur Inklusion ein Norden sozusagen?
Ja, ein Norden, ja. Gutes Wort. Ja, ich würde schon so auf 9, also ja. Also ein bisschen Luft nach oben ist immer noch, aber so 8 bis 9 auf jeden Fall.
Woran machst du das fest?
Ja, an der ganzen gelebten Inklusivität irgendwie. Also man spürt es so ein bisschen im Alltag und auch die Bedingungen einfach insgesamt sind viel mehr auf Inklusion ausgelegt. Und ich glaube, ein großer Grund ist auch, dass die Bevölkerungsstruktur hier auch komplett, also nicht komplett, aber schon anders ist. Es leben schon überwiegend Ältere, nicht hier in Umeå, weil es eher eine Studierendenstadt ist, aber in Gesamtschweden mehr Ältere und auch sehr viele Menschen mit Behinderung. Ich glaube, so an die 20%. Und das ist ja jeder Fünfte. Also das heißt ja, das ganze Land muss ja irgendwie damit leben und uns versuchen, das dann auch damit zu arbeiten. Und dadurch ist, glaube ich, das ganze Verhältnis dazu viel, viel anders. Und genau, und es wird schon von ganz früh auf Inklusivität gelebt, indem in der Schule fast alle Kinder mit und ohne Behinderung zusammen lernen und leben. Und auch, also hier gibt es ja auch diese Ganztagesstruktur, weil fast immer beide Elternteile auch arbeiten. Das heißt, die Kinder sind auch im Alltag häufig dann den ganzen Tag zusammen und dann auch in der Schule und dann Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung. Also das ganze Lifestyle führt dazu.
Okay. Christoph, mich würde noch mal interessieren, also du bist ja jetzt in deinem Auslandssemester sozusagen, bist da auch in Zeiten an der Hochschule. Wenn du jetzt vielleicht auch noch mal vergleichst, das Studium, was du hier in Fulda kennenlernst, mit den ganzen mit den Schwerpunkten, die es da gibt, mit den ganzen Modulen, die man belegen kann. Wir denken ja hier oft auch an Zielgruppen und wollen da hingehend forschen. Wie würdest du es beschreiben? Was unterscheidet sich das oder wie unterscheidet sich auch ein Stundenplan, ein Lehrplan in der Hochschule in Schweden zu dem hier in Fulda oder in Deutschland?
Also es ist jetzt nicht komplett vergleichbar, weil es halt dieses soziale Arbeit so nicht gibt. Aber es gibt so eine Art Soziologie oder so und das ist irgendwie schon globaler angelegt alles. Also es gibt Global Equality, es gibt nicht so zielgruppenspezifische Vorlesungen und auch der ganze Studienalltag ist anders angelegt. Also es sind nicht so viele Vorlesungen, es ist dann mehr, okay, wir lesen einiges und wir reflektieren das für uns selber erstmal, dann treffen wir uns in der Vorlesung, diskutieren darüber, versuchen die verschiedenen Sichtweisen zu reflektieren und dann schreiben wir häufig auch kleinere Hausarbeiten. Also es ist ein sehr kontinuierlicher Prozess über das gesamte Semester hinweg. Und dadurch gibt es mir persönlich viel mehr Zeit, die ganzen Inhalte zu reflektieren. Und in Deutschland ist es so, dass man das gesamte Semester irgendwie Vorlesungen hat und auch diskutiert natürlich und auch immer mal wieder praktische Sachen einbaut. Aber das meiste hin so am Ende hin auf diese große Prüfung hinzielt, wo man dann die Prüfung ablegt und dann das damit gegessen ist quasi.
Christoph, du sagtest, dass ihr im Studium gar nicht so sehr einzelne Zielgruppen betrachtet. Ist es vielleicht auch so, dass das, dass das auch der grundsätzliche Unterschied ist, der in Schweden in Bezug auf Inklusion zu finden ist. Also Björn und ich, wir diskutieren oft darüber und machen uns Gedanken darüber, dass wir in diesem Dilemma stecken. Wir wollen Inklusion, Strukturen schaffen und auf dem Weg dorthin machen wir uns Gedanken, was könnte man denn, wie könnte man denn Seniorengerechte oder Menschen, die eine sprachliche Beeinträchtigung haben oder die eine geistige oder eine körperliche Behinderung haben, wie können wir die denn entsprechend fördern oder dort die Barriere abbauen? Das heißt, oder auch Angebote machen. Wir sind immer wieder in dieser Situation, dass wir merken, dann ist es eben noch nicht inklusiv, weil wir immer noch uns Gedanken um die einzelne Zielgruppe machen und dann ja doch wieder ein Segment bilden. Ist das der wesentliche Unterschied zwischen Deutschland und Schweden im Hinblick auf Inklusion?
Ich glaube schon. Also ich glaube, in den meisten Bereichen ja. Nur das Thema Sprache oder wenn man jetzt mal das Thema Migration oder Menschen, die aus anderen Ländern kommen, da hat sich jetzt seit 20 Jahren so ein Bewusstseinswandel, so ein gewisser Bewusstseinswandel in manchen Bereichen ergeben. Aber jetzt insgesamt gesehen, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, weil halt durch eben angesprochene Strukturen, das insgesamt schon sehr früh gelebt wird. Also dass alle irgendwie mitgenommen werden, alte Menschen, Menschen mit Behinderungen, dass die in den Alltag integriert werden und ja, und dadurch, dass diese Frage sich oft gar nicht mehr stellt in den meisten Verhältnissen, weil halt für die Menschen das ganz normal ist. So, also für die Menschen ist es normal, wenn ich in die Schule gehe, von Kind auf das sehe, da ist jemand mit Behinderung, da ist jemand, der spricht nicht so gut oder spricht irgendwie anders oder es gibt viele ältere Menschen, so, dann ist es ja ganz normal im Umgang, dass ich mit denen klarkomme und dann ist auch die Einstellung anders.
Ja, hast du in deinem Alltag, also jetzt in den Tagen, wo du da warst, vielleicht schon ein konkretes Beispiel, wo du es wirklich, ich sag mal, auf der Straße oder in irgendeiner Begegnung erlebt hast, okay, hier ist ja schon ganz viel Barriere abgebaut und diese Niedrigschwelligkeit spricht eben viele an und nicht nur, in Anführungsstrichen, den Rollstuhlfahrer?
Ja, den hätte ich jetzt tatsächlich auch genannt, weil ich ihn gesehen hätte. Aber genau, also mir sind aber auch noch andere, wenn wir jetzt mal vom Thema mit Behinderung ein bisschen kurz weggehen, gerade im Thema Gender, also Frauen. Also ich sehe ganz viele Frauen, die hier die hier LKW fahren oder Bagger oder so und die hier Schnee räumen. Und dann habe ich so gedacht, das ist eine junge Frau und so. Und dann habe ich ja in Deutschland noch nie gesehen. Und hier ist es selbstverständlich. Oder in Einkaufsmärkten, dass dann ganz viele Männer an der Kasse sitzen. Das ist in Deutschland auch selten. Und genau, das sind so jetzt mal die anderen Beispiele. Für Menschen mit Behinderung ist es so, dass ich das bei mir selbst auch erlebt habe. Also ich habe auch einen Grad der Beeinträchtigung. Und dann habe ich mir eine Unterstützung von der Universität geholt und da wurde mir sehr, sehr viel Unterstützung zugesagt. Also ich musste einen Antrag stellen natürlich und Beweise darlegen und dann gab es ein persönliches Gespräch, wie man mir individuell helfen kann. Mir persönlich mit meinen Behinderungen oder mit meinen Beeinträchtigungen, die ich habe. Und in Deutschland, das Einzige, was in Deutschland gibt, dass wir längere Zeit kriegen, aber hier gab es dann ein extra Büro, das wir uns mieten können, ein Einzelbüro mit Ruhe, mit extra Equipment und so weiter.
Ganz praktisch ist es so, dass dort jemand speziell für Bedarfe von Menschen mit Behinderung verantwortlich ist? Also gibt es einen Zuständigen, würde man in Deutschland fragen, oder wie ist es da organisiert? Also wie bist du da drauf gekommen, dass du da diese Unterstützung bekommst und von wem?
Ich habe mich auf der Internetseite erkundigt und dann musste man den Antrag dann anonym, digital, was auch ein Unterschied noch ist, in Schweden ist einfach alles, da schickt man einen Antrag online und dann läuft das. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. und dann gab es eine zuständige Person, die, ich weiß nicht, ob nur dafür, aber hauptsächlich auch dafür zuständig ist und dann ja alle Studierenden, die das betrifft, dann speziell abklopft und dann versucht, ihnen zu helfen.
Ja, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, also muss noch mal ein bisschen auf das Studium auch zurückkommen und wie wir im Sozialraum auch tätig sind, gibt es ja das Prinzip der Sozialraumorientierung. Und da spricht man ja auch, ein Prinzip davon ist ja auch, eben nicht in Zielgruppen zu denken, sondern an dem, was auch ein Mensch an Veränderung will. Also immer von der Person ausgehend. Dieser Gedanke kam mir jetzt gerade, was du erzählt hast. Kannst du da vielleicht das schon beurteilen? Ist das grundsätzlich so? Arbeiten die oder hast du das Prinzip schon auch an anderen Stellen wahrgenommen? Also, dass es um jetzt ein Problem oder einen Veränderungsprozess geht an einer Person und nicht an einer Zielgruppe?
So konkret noch nicht, aber ich habe es auch gelesen schon in der Literatur und auch in meinem zukünftigen Praktikum, da ist es auch so aufgebaut, dass die Menschen viel mehr von sich aus auch mit, dass sie mehr Selbstbestimmung haben und dass die sagen, okay, ich will mich irgendwie beteiligen und ich bringe selbst Vorschläge. Und das wird aktiv von außen gefördert, dass die Menschen mitgenommen werden. Also es wird nicht von außen gesagt, du musst das und das machen, sondern es wird von denen auch gewissermaßen ein bisschen eingefordert, dass die sich einbringen von sich aus. Das ist so ein, ja, es ist vielleicht ein bisschen auch andersrum, ja.
Also sehr gut, da schlägt mein Pädagogenherz gerade ein bisschen höher. Ja. Weil das natürlich genau das ist, wo wir auch mit unserer Arbeit eigentlich noch hinwollen und was wahrscheinlich auch noch die Differenz auf dieser Skala ausmacht, was du vorhin beschrieben hast, von 5 bis 9. Ne, natürlich diese Partizipation. Und ich denke gerade, weil Menschen, die mit einer Beeinträchtigung, die eben in dieser Sonderwelt hier in Deutschland leben oder gelebt haben, auch immer dieser Part der Partizipation auch abgesprochen wurde oder sie sind nie in diese Lage gekommen, auch für sich und für ihr eigenes Leben eine Entscheidung zu treffen. Und ich denke, in diesem Prozess müssen viele Menschen eben noch. Und deswegen hört sich es für mich total schön und gut an, wenn in Schweden, wenn das da schon spürbar ist. Also da, ne, das ist schon wirklich ein wesentlicher Schritt weiter.
Wenn wir jetzt haben wir also über die Bildung gesprochen, also Grundschule, diese jüngeren Lebensphasen, auch über das Studium. Wenn wir jetzt auf die Arbeitswelt schauen, wie ist es da in Schweden?
Ja, da ist es auch, jetzt muss man auch dazu sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, denn es gibt da auf jeden Fall noch auch noch Verbesserungspotenzial. Und ich meine, wenn Menschen eine Beeinträchtigung haben, sie können halt gewisse Leistungen, die gefordert werden, nicht komplett bringen. Dann muss man halt auch sagen, okay, dann setzt man sie halt irgendwo anders ein, wo dann sie ihre Fähigkeiten auch einbringen können, so wie sie sie auch haben. Und das ist ja auch klar und auch gut so. Nur es gibt dann auch in Schulen noch Bereiche, wo dann Menschen, die jetzt sehr schwere Beeinträchtigungen haben, dass die dann gesondert unterrichtet werden. Und also es ist auch da noch ein Stück weit Luft nach oben. Aber insgesamt gesehen ist es auch so in der Arbeitswelt, dass also die Menschen, die recht viel, einen hohen Grad an Leistungsbereitschaft noch haben, dass sie sehr gut integriert sind auch im Arbeitsleben. Und das ist aber für die Menschen, die jetzt eine geistige Beeinträchtigung haben oder dann halt nicht mehr volle Leistungsfähigkeit haben, dass es dann dort auch so ähnlich wie in Deutschland spezielle Organisationen geben, wo die halt ihre verminderte, in Anführungsstrichen, Arbeitsfähigkeit oder Leistungsfähigkeit dann einbringen können.
Ein Beispiel?
Ja, es sind dann auch so ähnliche, also in Deutschland wird das so ein bisschen Behindertenwerkstätten, das hört sich ein bisschen in meinen Augen immer ein bisschen negativ an, aber es ist ein ähnliches Prinzip, also dass da auch so offene Werkstätten sind, wo dann diese Menschen leichtere handwerkliche Tätigkeiten und so weiter auch betreut machen und und so dann auch ihren Alltag leben, was ja auch sehr wichtig ist. Ne? Mhm. Ich glaube, der Unterschied hier ist aber, dass die andere Leistungen halt dann nicht abgesprochen bekommen. Also dass die irgendwie dann auch, dass die nicht irgendwie von Sozialhilfe leben, sondern dass die auch dann das Geld verdienen, was sie bekommen und dass sie mehr Mitspracherecht einfach haben. Mhm.
Und hast du vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass in einem normalen Unternehmen oder in einer normalen Organisation Menschen mit Behinderung tätig sind?
Konkret noch nicht, weil ich ja jetzt hauptsächlich an der Uni war und auch genau in meinem Umfeld hier bin. Also ja, im Einkaufszentrum und so, das sind halt hauptsächlich dann Menschen, die so stehen. Ja, aber wie gesagt, das wird dann ja bald kommen in meinem Praktikum und in anderen Sachen.
Du hattest jetzt eben auch über Geld schon gesprochen. Also wer jemand sein Geld verdient, dann kommen wir ja auch auf ein wichtiges Thema, nämlich die Förderlandschaft, die zusätzlichen Aufwendungen, die dann teilweise auch notwendig sind. Das ist teilweise in Deutschland relativ kompliziert, wie Bürokratie eben in Deutschland auch vieles verkompliziert. Und wie ist es da in Schweden organisiert? Ist es ja, dieses ganze Förderwesen?
Ja, das ist, also das meiste ist einfach staatlich getragen. Also der Staat, beziehungsweise dann die örtlichen Träger, die Municipalities, also die so ähnlich wie Landkreise, die sind dafür zuständig, die bekommen dann einen gewissen Satz an Geld, der auch größer oder ausreichender ist als in Deutschland. Und die sind dafür zuständig, wie das dann vor Ort verwendet wird. Und die dürfen da auch relativ frei entscheiden und sagen, nach Bedarf halt. Und wenn wir halt in Umeå, wo ich jetzt wohne, da gibt es halt viele Studierende und wahrscheinlich wenige ältere oder dadurch halt auch wenig ältere Menschen und wahrscheinlich auch weniger Menschen mit Behinderungen im Vergleich zu anderen, dann ist da der Bedarf halt nicht so groß und dann können die vielleicht andere Schwerpunkte setzen dann. Ja, genau, also das meiste ist hier staatlich finanziert. Es gibt aber auch Vereine, soziale Trägerschaften, die dann häufig auch von Privatpersonen gegründet werden, um halt nochmal spezielle Zielgruppen zu erreichen und vielleicht nochmal gesonderte Bedürfnisse irgendwie von 8 auf 9 zu heben oder von 9 auf 9,5 so auf der Stufe zu sagen. Also da nochmal sehr speziell reinzugehen.
In Deutschland ist es wichtig, dass es Begegnungsorte gibt, wo die auch durchlässig sind, ja, also wo man sich kennenlernt, wo ich jemanden kennenlerne, den ich bisher vielleicht normalerweise nicht kennengelernt hätte, weil er nicht in mein Milieu oder in mein Quartier so bisher reingepasst hat oder sprachlich vielleicht nicht so in meinen Kulturkreis reingehört. Das heißt, dort gibt es Formate, die wir versuchen zu entwickeln, Kaminabende, was auch immer, also irgendwo oder Feste und so weiter. Also diese Orte, wie ist es in Schweden? Jetzt rein räumlich gesehen, Begegnungsorte, aber auch so vom Format her.
Ja, auch da ist es wieder mein zukünftiger Praktikumsplatz ein gutes Beispiel, weil das genau so ein Ort ist. Halt, weil da sehr viele Menschen jetzt nicht regelmäßig kommen. Manche kommen regelmäßig, manche nicht. Und da gibt es Menschen ohne Behinderung und die Menschen mit Behinderung. Und die entwickeln dann zusammen irgendwie Projekte, wie sie ihre individuellen Schwierigkeiten bearbeiten können in einem sinnvollen Umfang. Auch mit gewissen Arbeitstätigkeiten, Beschäftigung, handwerkliche Sachen, kreative Sachen. Ja, und auch dann den Kontakt direkt auch zu Arbeitgebern oder zu Vermittlern dann zu bekommen, weil ja viele Menschen von denen jetzt nicht dauerhaft jetzt immer beeinträchtigt sind, sondern vielleicht eine Krise haben mal oder vielleicht nur gewisse Fähigkeiten nicht mehr so ausrichten können. Und da versucht man dann wirklich an diesem Ort so einen Ort zu schaffen, wo Austausch stattfinden kann und dann auch ein Weg in die Zukunft gesucht wird. Das ist so örtlich und Formate, Kirchen machen auch einiges, wo dann auch immer Menschen nochmal zusammenkommen in Form von Veranstaltungen, Musik, Meditationen und so weiter, wo auch verschiedene Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen.
Dann haben wir ja praktisch fast so alle Lebensbereiche jetzt mal uns angeschaut. wir jetzt auch gerade hier in Fulda oder in Deutschland, wir sind jetzt gerade auch am Denken und Konzeptionieren von Wohnmöglichkeiten. In Deutschland war es eben auch, hat sich da das Sondersystem eigentlich auch weiter fortgetragen und Menschen haben in Wohngemeinschaften oder in Komplexeinrichtungen gewohnt. Hast du schon Erfahrungen gemacht? Gibt es auch inklusive Wohnprojekte in Schweden? Hast du da schon einen Eindruck, wie leben da Menschen mit Behinderung? Leben die alleine in Wohngemeinschaften, in inklusiven Wohngemeinschaften? Hast du da Erfahrungen gemacht?
Jetzt auch noch keine, also noch keine persönlichen Erfahrungen, aber ich habe mir auch Menschen befragt dazu und auch mir Sachen angelesen. Da ist es auch so, dass es ähnlich wie in Deutschland ist, aber auch schon mehr in Richtung, wo wir in Deutschland ja auch hinwollen, so ein bisschen gemeinschaftliches Wohnen, dass halt Menschen mit und ohne Behinderung zusammenwohnen, dass sie sich unterstützen, dass vielleicht auch ein Betreuer oder WGs, dass es WGs gibt, wo dann halt ein Betreuer ab und zu mal schaut und dass sie das schon versucht wird, da auch immer mehr zu machen. Also mein Eindruck ist, dass das hier schon weiter fortgeschritten ist. Und aber auch, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist, weil es ist gut, auf der anderen Seite muss man sagen, die Menschen brauchen Betreuung und das muss man ja auch bewerkstelligen irgendwo. Ne? Genau, also es ist hier schon weiter aus meinen ersten Eindrücken, aber auch noch Luft nach oben.
Lieber Christoph, du bist jetzt 2 Monate in Schweden und hast uns wunderbare Gedanken und Eindrücke schon vermitteln können. Und du bist aber noch 4 Monate in diesem tollen Land. Wir sind total gespannt, wenn wir uns dann im Juli oder August dann hier live wieder treffen, was du uns da zu berichten hast. Und uns interessiert natürlich besonders, was auch jetzt da in der Praxisstelle auf dich zukommt, weil das klingt unglaublich interessant, dass dort inklusiv geplant wird und es klingt wie bei uns die BBZs, aber irgendwie deutlich partizipativer. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Vielen Dank. Wir stellen am Ende unseres Podcasts immer die gleiche Frage an unsere Gäste, nämlich, warum ist heute für dich ein guter Tag für Inklusion? Wir haben uns darauf nicht mit dir vorbereitet. Du weißt gar nicht, dass diese Frage kommt. Christoph, warum ist für dich heute ein guter Tag für Inklusion?
Ja, das ist echt ein bisschen überraschend, aber die spontanen Fragen sind ja meistens die besten. Ein guter Tag für Inklusion ist allein deshalb, weil wir uns über Inklusion gerade unterhalten und das ein wichtiges Thema ist und wir hoffentlich Menschen erreichen damit und mehr Awareness, also Aufmerksamkeit in der Gesellschaft davon darüber bewerkstelligen und vor allen Dingen, dass es hier in Schweden ja beweist, dass Menschen mit Behinderung so viele Talente haben, so viele Fähigkeiten haben und so viel in die Gesellschaft einbringen können und dass es deshalb wert ist, sich dafür einzusetzen und diese Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, anstatt sie irgendwie in gesonderte Abteile oder irgendwie gesonderte, manchmal kommt mir das vor, wie Ghettos irgendwie zu stecken. Und es ist einfach wert, dafür zu kämpfen und dafür hilft das ja hier auch hoffentlich ein Stück weit. Von daher auch Dankeschön und hat mir viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, war ein sehr tolles Gespräch mit dir. Ich wünsche dir jetzt auch ganz viel Spaß, ganz viele tolle Erfahrungen in deinem Praktikum und freue mich dann auf die Zusammenarbeit im Sommer.
Allen Zuhörern vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was wir hier gesprochen haben, dann teilen Sie das, liken Sie das über die gängigen Plattformen und sind Sie beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, ein guter Tag für Inklusion.
Wege so ausgestattet sind, dass man da problemlos reinkommt.
Erfahrungen auszutauschen.
Meinst Lutz XXL, oder?
Das gibt so Municipalities, also so wie Landkreise, so ähnlich.